Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ganz herzlich begrüße ich nochmal alle zu unserem Heilungseinkehrtag. Auch diese, die heute zum ersten Mal da sind, möchte ich diese kleine Bemerkung machen, was sehr wichtig für mich ist. Der Heilungseinkehrtag hat nicht im Zentrum einen Menschen, einen Priester, der ins kluge Worte daherredet, sondern im Zentrum ist Jesus Christus, unser Heiler, unser Erlöser. Und wir glauben ganz fest als Christen, dass wir uns nicht selber erlösen müssen, wie es die Esoteriker glauben. Nein, wir wissen, die Erlösung ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das uns Jesus immer wieder anbietet. Es ist ganz wichtig für uns als Christen zu wissen, Jesus zwingt niemanden dazu. Jesus, obwohl er vom Himmel gekommen ist und uns den Himmel schenken will, der bereits hier auf der Erde beginnen soll, sagt er zu niemandem, du musst mir glauben, du musst mir nachfolgen, du musst dich heilen lassen. Immer wieder hören wir von Jesus diese Worte, gerade auch im Evangelium, wenn du willst, folge mir nach. Wenn du in den Himmel kommen willst, folge mir nach. Wenn du glücklich werden willst, hier auf der Erde schon, wenn du den Frieden haben willst, folge mir nach. Und es ist ganz wichtig, weil ich auch immer wieder angerufen werde, und dann ist dann die Bitte, jemandem zu helfen aus der Verwandtschaft, aus der Bekanntschaft, der weit weg ist von Gott und so weiter. Ja, dann ist immer diese schwierige Frage, will dieser Mensch das auch? Will er es? Wenn er es will, dann ist es oft gar kein großes Problem mit dem Segen, mit der Befreiung. Wenn jemand aber nicht will, Gott respektiert den freien Willen von jedem von uns. Das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder zu Jesus sagen, ja Jesus, ich glaube, dass du da bist. Ich glaube, dass du mir helfen willst. Ich glaube, dass du mein Herr bist. Ich glaube an deine Worte, an deine heilenden Worte. So habe ich heute als Thema überlegt, gerade auch weil wir im Glaubensjahr uns befinden, etwas nachzudenken über unseren Glauben. Ganz konkret über diese Frage, an welchen Gott glaube ich? Wer ist mein Gott? Allgemein, ja, sind wir alle gläubig. Und in Österreich über 90% glauben an ein höheres Wesen, glauben, dass irgendetwas existiert. Aber wie sieht es dann im Alltag aus mit unserem Glauben? Wie groß ist unser Glaube, oder besser gesagt, oft wie klein ist unser Glaube dann im Alltag? Ganz wichtig also diese Frage, über die wir auch in der Adventszeit nachdenken dürfen, an welchen Gott glaube ich? Welchen Gott vertraue ich? An welchen Gott wende ich mich? Welchen Gott bitte ich um Hilfe und Heilung? Wir können es eigentlich ganz schnell rauskriegen, wer für mich mein Gott ist. Nämlich derjenige in meinem Leben, der das Wichtigste ist in meinem Leben. Um den sich mein ganzes Leben dreht. Ich möchte jetzt hier nur drei verschiedene Gottesbegriffe kurz herausgreifen, die mir so gerade gekommen sind, die sehr weit verbreitet sind. Erster Gottesbegriff, wo sich ganz viele Menschen damit beschäftigen, ist das goldene Kalb. Zweiter Gottesbegriff ist unser eigenes Ich. Oder können wir auch sagen, ist ein Gott, ein höheres Wesen, der unsere Grundbedürfnisse erfüllen muss, und wehe, er tut es nicht, dann bin ich ärgerlich auf diesen Gott und gehe vielleicht weg von diesem Gott. Und dann der dritte Gottesbegriff, der eigentlich der richtige ist und den wir immer wieder pflegen sollten, ist diese Beziehung zu einem Gott, zu dem Gott, der einen Namen hat. Dieser Name ist Jesus Christus. Ist wirklich Jesus Christus mein Heiland und mein Erlöser? zum ersten Gottesbegriff. Für viele ist Gott das goldene Kalb. Vielleicht stören sich manche an diesem Bildchen, das ich auf die Sühnemesse für die Glaubensabkehr draufgetan habe. Da wird nämlich das Bild gezeigt, wie die Menschen herumtanzen um das goldene Kalb. Es geht ganz konkret um diese Menschen damals, das Volk Israel, das Mose aus Ägypten herausgeführt hat und die dann plötzlich ihrem Gott, dem wahren Gott, abtrünnig geworden sind, die ein goldenes Kalb angefertigt haben, niedergefallen sind vor diesem Gott und ausgerufen haben, Israel, das ist jetzt dein Gott. Dann sehen wir aber gleichzeitig auf diesem Bildlein in der Ecke den Mose, der die steinernen Tafeln, den 10 Gebote hochhebt. Und leider um diesen Mose tanzen die Menschen nicht. Sie umringen nicht den Mose, sondern das goldene Kalb. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit betrifft es sehr viele Menschen. Was ist für mich wirklich das Wichtigste? Ist es wirklich der Herrgott oder ist es die Wirtschaft? Ist nicht die Wirtschaft das Allerwichtigste für viele Menschen? Denken viele daran, wie kann ich noch mehr Gold anhäufen? Wer weiß, die Finanzkrise, Gott sei Dank, 4 Jahre ist jetzt schon vorbei nach dieser schlimmen Finanzkrise. Aber man weiß ja nie, häufen wir doch weiter Gold an? Lesen hat letzten Vortrag über den geistlichen Kampf gesprochen. Ist gerade der Geist, der Dämon, der Habgier, des Geizes, der uns in diese Richtung führt. Noch mehr Gold, noch mehr Silber, noch mehr Aktien, noch mehr Geld auf dem Sparkonto. Und immer wieder fallen wir da rein. Immer wieder sind wir in Gefahr, diesem Gott nachzulaufen. Und ist ja kein Wunder, wenn wir die Zeitung aufmachen, wenn wir die Nachrichten lesen. Was ist das Allerwichtigste? Die Wirtschaft, die Politik, das Geld. Hauptsache, der Euro ist stabil. Hauptsache, die anderen Länder werden nicht den ganzen Euro wegholen, wie Griechenland und vielleicht Italien und Spanien. Hauptsache, wir sind im Wohlstand. Dann fällt mir auch auf, eine Rubrik Religion oder Christentum gibt es fast gar nicht, außer wenn man irgendeine Skandalgeschichte findet, dann ist es in der Zeitung, aber sonst Gott, der Glaube, das Christentum, interessiert es überhaupt jemanden von uns? Irgendwo ganz am Rande. Wir werden heute das schöne Beispiel hören von Paul Semanek, der sein Glaubenszeugnis erzählt. Als junger Mann mit 25 Jahren war er schon reich, hat einen guten Beruf, hat erzählt, dass er mit 25 Jahren schon seinen ersten Porsche gefahren hat, hat genug Geld gehabt, konnte sich vergnügen, hat alles gehabt, was so ein Mensch sich wünscht, so ein junger Mensch sich wünscht. Aber nach ungefähr 10, 12, 13 Jahren endete dieses Leben, dieses Tanzen und das goldene Kalb im Burnout, in der totalen Depression. Dank der Gnade Gottes, dank dem, dass es einen Menschen gab, der für ihn gebetet hat, der viel für ihn gebetet hat, kam er raus aus seiner Krise. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, was wir dann heute Nachmittag hören. Das Wunderbare, als er an seinem Tiefpunkt seiner Krise angekommen war, in seinem Haus war, sah plötzlich die Decke offen und sah das ganze Leben Jesu wie in einem Film vor seinen Augen ablaufen. Dann hat er zu weinen angefangen und ausgerufen, ja, es ist alles wahr, was man über diesen Jesus erzählt hat. Und sein Begleiter, der gerade im Haus war, hat gedacht, jetzt ist ganz aus, jetzt schnell in die Psychiatrie mit ihm. Aber dann, als er wieder aus der Psychiatrie rauskam, hat ihn dann seine Verwandte hingewiesen, ja, fang doch an zu beten, fang an den Rosenkranz zu beten. Dann wenig später hat sie ihn zu einer guten Beichte geführt und so ist er rausgekommen aus seiner Krise und ist heute wirklich ein eifriger Apostel für Jesus und für die Mutter Gottes. So, wir sehen hier, dieses goldene Kalb geht uns alle an. Immer wieder dürfen wir uns prüfen. Ist wirklich der Herrgott der Wichtigste in meinem Leben oder dreht sich doch alles um das Geld. Mir wieder Sorgen machen um das Geld. Sich soll mir Sorgen machen, dass ja das Gold nicht an Kurs verliert oder die Aktie nicht an Kurs verliert und so weiter und so fort. Wie weit tanzen wir noch um dieses goldene Kalb? Zweiter Gottesbegriff, der auch sehr weit verbreitet ist, Gott als Befriediger unserer Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Vergnügen, Liebe, für all das muss der Herrgott herhalten. Denke hier gerade an diese Kerzlein in der Kirche. Sicher ganz wichtig, dass wir die Kerzlein anzünden, um Gott zu danken, um unser Vertrauen zu Gott auszudrücken. Aber dieses Kerzlein darf nicht zum Aberglauben entarten. Lieber Gott, du musst jetzt mir das und das erledigen, weil sonst bin ich böse auf dich. Denke ich gerade auch in unserer Wallfahrtskirche an eine Begebenheit, wo eine Person mal aufgebracht war, weil bei den Kerzlein keine Zündhölzer waren, und dann verärgert gesagt haben soll, wenn es noch einmal vorkommt, dass keine Zündhölzer bei den Kerzen sind, dann tritt er aus der Kirche aus. So, wir sehen, Kerzlein anzünden, wunderbare Sache, kann ein schöner Ausdruck sein unserer Liebe zu Gott, unseres Vertrauen zu Gott, kann aber auch zum Aberglauben entarten. So ist Gott vielleicht nur der Befriediger meiner Grundbedürfnisse. Was sagt Jesus dazu? Der Bergpredigt hören wir von ihm im 6. Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Unwahrscheinlich starke Worte, wir dürfen es immer wieder nehmen für unsere Gewissenserforschung. Ist mein Denken wie das Denken der Heiden, wie der Nichtchristen? Muss ich alles um den Wohlstand drehen, ums Essen, Trinken, Anziehen, Kleidung und so weiter? Oder ist mein Herz wirklich schon ganz und gar mit Jesus verbunden? Dass wirklich er mein Mittelpunkt ist? Dass seine Worte für mich wirklich lebenswichtige Worte geworden sind, die ich täglich betrachte, wo ich immer nur darüber nachdenke, wie ich auch dieses Reich der Liebe Gottes noch mehr in dieser Welt verbreiten kann. Nur so kurz in Klammern, können Sie im Vaterunser-Büchlein auch nachbetrachten, selbst im Vaterunser kommt eigentlich keine Bitte vor um die materiellen Dinge. Das ist sehr interessant. Und selbst dieser Satz, unser tägliches Brot gib uns heute, heißt in der richtigen Übersetzung, unser überwesentliches Brot gib uns. Und dieses überwesentliche Brot ist Jesus Christus selbst, ist die heilige Eucharistie, ist das Wort Gottes. Warum? Im wichtigsten Gebet kommt keine materielle Bitte vor. Weil wenn wir alles auf Jesus setzen, alles auf sein Wort setzen, dann gibt er uns alles dazu, was wir zum Leben brauchen. Ist es nicht wunderbar? Aber wir müssen es einlernen, einüben. Zuerst Jesus, sein Wort, sein Reich, und dann wird uns alles andere dazugegeben. Wir dürfen vertrauen, wie diese Witwe, die ihren letzten Groschen in den Opferkasten im Tempel geworfen hat und wo Jesus nicht gesagt hat, ach, so eine dumme Frau, das Letzte, was sie hat, gibt sie noch her. Er hat sie gelobt. Und zwar ihr Vertrauen hat sie gelobt. Ihr großes Gottvertrauen. Wie ist es mit diesem Gottesbild? Ist er noch der Befriediger meiner Grundbedürfnisse? Es ist ganz, ganz wichtig, die diese Frage, weil ganz schnell sind wir weg vom Schuss, ganz schnell sind wir bei der Esoterik, ganz schnell sind wir sogar im Okkultismus drinnen. Weil wenn Gott unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllt, dann sind wir böse auf diesen Gott, aber kein Problem. Wir haben ja auch eine Pfarrei gegenüber von der Kirche, hat sich dann jemand einquartiert, der Richtung Esoterik Dinge anbietet. Also kein Problem, wenn du in der Kirche nicht die Hilfe findest, gleich gegenüber kannst du Esoterik-Angebote haben. Und da eben, gerade bei der Esoterik ist die Frage, ist es eigentlich noch mein Gott, der mir da hilft? Esoterik, Gott ist Kraft, ist Schwingung, ist Energie. Wie viel wird mir da angeboten? Und es gibt nicht wenige Christen, die gleichzeitig in die Kirche gehen und gleichzeitig in der Esoterik ihre Hilfe suchen. Wir dürfen hier immer wieder an das denken, was uns der Jukat-Katechismus zu dieser Frage sagt. Das dürfen wir auch weiter sagen, wie gesagt, wir zwingen niemanden, nur es ist wichtig, immer wieder auch die richtige Information weiterzugeben. Wo es im Jukat 356, also bei diesem Punkt heißt, ist die Esoterik mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren? Und dann gibt es hier nur ein einziges Wort als Antwort zuerst. Und es heißt, nein, Punkt. Also die Esoterik ist mit dem christlichen Glauben nicht zu vereinbaren. Und dann lesen wir weiter, Esoterik geht an der Wirklichkeit Gottes vorbei. Gott ist ein personales Wesen. Er ist die Liebe und der Ursprung des Lebens, nicht kalte, kosmische Energie. Der Mensch ist von Gott gewollt und geschaffen, aber ist nicht selbst göttlich, sondern ein durch die Sünde verletztes, vom Tod bedrohtes, erlösungsbedürftiges Geschöpf. Während Esoteriker zumeist annehmen, der Mensch könne sich selbst erlösen, glauben Christen, dass nur Jesus Christus und die Gnade Gottes sie erlöst. Auch die Natur und der Kosmos sind nicht Gott. Vielmehr ist der Schöpfer bei aller Liebe zu uns unendlich viel größer und anders als alles, was er geschaffen hat. Dann heißt sie noch weiter unter diesem Punkt, viele machen heute aus gesundheitlichen Gründen Yoga, sie nehmen an Meditationskursen teil, um still und gesammelt zu werden, oder sie belegen Tanzworkshops, um eine neue Körpererfahrung zu machen. Nicht immer sind diese Techniken harmlos. Manchmal sind sie Vehikel für eine dem Christentum fremde Lehre. Die Esoterik. Kein vernünftiger Mensch muss diese irrationale Welt sich teilen, in der es von Geistern, Kobolden und esoterischen Engeln wimmelt. In der man an Zauberei glaubt und in der Eingeweihte ein Geheimwissen haben, das dem dummen Volk vorenthalten bleibt. Schon im alten Israel wurde der Götter- und Geisterglaube der umliegenden Völker enttarnt. Gott allein ist der Herr. Es gibt keinen Gott außer ihm. Es gibt auch keine Zaubertechnik, mit der man als göttliche Bannen seine Wünsche dem Universum aufzwingen und sich selbst erlösen kann. Vieles an der Esoterik ist aus christlicher Sicht Aberglaube oder Okkultismus. Soweit die Worte aus dem Katechismus Jukat. Ich denke, es ist sehr wichtig, wenn wir immer wieder auch von Freunden deswegen gefragt werden können. Und dann geben wir diese Antwort, die die Kirche gibt, die das gut studiert hat, nachgeprüft hat, ist dann nicht unsere eigene Meinung. Das ist die Meinung der katholischen Kirche. Also die Esoterik ist nicht zu vereinbaren mit unserem christlichen Glauben. Ich denke, hier können wir viele Beispiele finden, weil gerade die Esoterikwelle noch nicht so alt ist, Es kommt ständig was Neues in diesem Esoterikwald, wo wir uns erst gar nicht auskennen, wo wir vielleicht selber dann auch mitgemacht haben aus Unkenntnis und dann erst nachher gemerkt haben, auch an diesen negativen Nebenwirkungen, dass es nicht der richtige Weg war. Ein paar Beispiele. Eine Bekannte, die sehr krank war, hat eine Esoterik-Kur gemacht, besser gesagt, es war ein normaler Kuraufenthalt, aber in vielen Kurhäusern wird Esoterik angeboten als Programm. Und obwohl wir sie gewarnt haben, kam sie dann voll von dieser Esoterik nach Hause und das Traurige, was leider immer wieder passiert, sie hat sich von ihrem Mann getrennt, von ihren Kindern, hat einen neuen Freund sich gesucht, weil oft auch das ist so eine Theorie, Schuld ist immer der andere, deswegen wenn der andere schuldig ist, dann trenne dich, such dir jemand anderes, sondern bemühe dich nicht deine Ehe zum Retten, sondern in der Esoterik wird es dann angeboten, ja du bist wichtig, alles ist wichtig, dass es dir gut geht, dass du dich selbst erfüllen kannst, also such dir am besten einen anderen Partner. So war es leider auch in diesem Fall. Und dann, was sie gelernt hat, nicht das Beten, sondern die Zen-Meditation. Und dort in ihrer Stadt, gerade in einem Kloster, leider in einem Kloster, wird Zen-Meditation angeboten, wo sie seitdem immer hingeht und dort ihre Energie sucht. Und wie sie dann geschrieben hat, aber trotzdem ständig heulen könnte. Also der Friede und die Freude ist nicht mehr da. Nur auch wieder in Klammern zu den Mantras der Zen-Meditation. Ich habe Pater Clemens Pilar mal kurz gefragt deswegen, ob es wirklich so ist. Er hat es dann bestätigt, dass gerade diese Mantras, die die Menschen wiederholen, sind Gottheiten der anderen Religionen. Oder so wie wir es dann auch im Glauben sehen können, ja, es sind sicher Dämonennamen, die man dann ständig wiederholt, weil es ist ja etwas hinter diesen Meditationen, es ist etwas Geistiges, es ist ja eine Energie da, aber nicht die Energie von Gott, sondern leider von unten, wo die Menschen dann sich immer mehr trennen von Gott. Wie gesagt, das ist noch Esoterik und der Übergang in den Okkultismus geht dann sehr schnell. Ohne man sich versieht, ist man dann bereits drinnen im Okkultismus. Auch hier vom Katechismus nur kurz eine Bemerkung, was unter Okkultismus zu verstehen ist. Okkultismus kommt vom lateinischen Wort occultus, heißt verdeckt, geheim, Geheimlehre. Heute oft synonym gebraucht mit Esoterik. Seine Sammelbezeichnung für Lehren und Praktiken, durch die der Mensch angeblich Macht über sein Schicksal, die Materie und seine Umgebung verliehen bekommt. Dann werden Beispiele angeführt. Okkultistische Praktiken sind zum Beispiel, aufgepasst, was jetzt kommt, Pendeln, Gläserrücken, Astrologie, und Hellsehen. Ich sage nur ein paar Beispiele dafür. Werden vielleicht manche auch staunen, was auch Pendeln ist Okkultismus. Ja, auch Pendeln, sagt die Kirche, ist Okkultismus. Ich befrage also nicht unseren Herrn und Gott, ich befrage jemanden anderes. Also auch hier müssen wir aufpassen auf das Pendeln. Wer noch gependelt hat, am besten heute noch wegwerfen, Gott um Vergebung bitten in der Beichte und fertig. Ich sage, wir dürfen uns entscheiden. Ich sage, wir müssen es nicht. Jesus sagt nicht, du musst mir nachfolgen, du musst das Pendel jetzt wegschmeißen. Nein, wenn ich Jesus nachfolgen will, dann bin ich eingeladen, das Pendel wegzuwerfen. Aufzuhören zu pendeln, aufzuhören Karten zu legen, aufzuhören Gläser zu rücken, aufzuhören Tische zu rücken und was weiß ich, was alles zum Okkultismus noch dazugehört. Sonst diene ich nicht meinem Herrn Jesus Christus, sondern ich diene einem anderen Geist. Ich leider auch von einer Bekannten gehört habe, die wirklich gequält worden ist, gehört auch zum Okkultismus, Mit einer Kugel wollte sie ihren verstorbenen Mann herbeirufen. Wir haben es nicht direkt gehört, wir haben es dann über den Bürgermeister von dieser Stadt gehört. Aus der Kugel kam tatsächlich jemand heraus. Aber es war nicht ihr Mann. Es war ein böser Geist, der sie dann jahrelang gequält hat. Also es ist nicht zu spaßen mit dem Okkultismus, weil die Geister, die man ruft, die kriegt man nicht mehr so leicht los. Das Schöne ist, wenn jemand wirklich will, wenn er sich wirklich befreien will, wenn er Heilung sucht bei Jesus, dann wird Jesus ihm helfen, dann wird Jesus ihn heilen. Schwieriger ist es, wie gesagt, für andere, das zum Erledigen, die es gar nicht wollen. Es war auch jemand bei mir, der schon als Kind hineingeführt worden ist in den Spiritismus durch die Mutter, die beim Tischerdrucken und so weiter dabei waren und die dann die Qual gehabt hat, dass sie nicht mehr schlafen konnte, wenn er noch andere körperliche Probleme gehabt hat. Und das Schöne war, dadurch, dass sie sich ganz klar distanziert hat davon, hat ein Segen, ein starker Segen gereicht und gleich die Nacht darauf konnte sie schlafen, zum großen Erstaunen vom Ehepartner, wie das plötzlich möglich ist, wenn es lange Zeit nicht mehr geht und plötzlich kann man wieder schlafen. Da sehen wir, wie schnell Jesus wirklich Hilfe bringt, gerade dann, wenn der Arzt sagt, lieber Herr so und so, liebe Frau so und so, Ihnen fehlt eigentlich nichts. Ach ja, vielleicht versuchen Sie es mal mit Psychopharmaka und so weiter, vielleicht versuchen Sie es in Psychiatrie und so weiter, möchtet nichts Negatives sagen gegen Psychiatrie, auch das ist wichtig, aber jeder hat seinen Bereich. Wenn der Arzt, wenn der Psychiater nichts finden, dann ist es geistig und dann wäre es schon gut. Sind die Menschen eingeladen, zur Heiligen Beichte zu gehen. Das, was sie falsch gemacht haben, zu beichten. Wir wissen, Jesus wird uns dafür nicht schlagen, sondern Jesus wird uns voller Liebe, wie das verlorene Schäflein, auf die Arme nehmen und sagen, endlich bist du zurückgekehrt, jetzt pass aber auf und lauf nicht mehr dorthin, wo dir solche Gefahren drohen. Weil immer wieder hört man es, dass es gut ausgeht. Aber es kann auch ganz schlecht ausgehen, wenn Krankheiten kommen, Depressionen, wenn dann manche im Selbstmord landen. Ich sage, der böse Geist, er ist kein guter Händler. Der böse Geist will nur eins, unsere Seele. Und wenn er die Seele bekommt von uns, dann gibt uns alles. So wie vor kurzem das Zeugnis, Glaubenszeugnis von Thorsten Hartung gelesen habe in den Nachrichten. Er hat über sein Leben erzählt, wie er in einer atheistischen Familie aufgewachsen ist und immer mehr in Hass geraten ist gegen die ganze Welt und dann Goethe gelesen hat und das Buch, man findet es, ich weiß nicht genau, wie das heißt, von Goethe und dann dann aber dann sich gedacht hat, obwohl er keinen Glauben gehabt hat, okay, an die Seele glaubt er sowieso nicht. Dann verkauft er jetzt seine Seele an den Satan, damit er für 1,5 Jahre wie ein König leben kann. Und der Tausch hat geklappt. Er ist steinreich geworden durch Autodiebstahl, hat es so super hingekriegt, dass er sogar durch die Grenzen durch ist, ohne jegliche Probleme, getarnt als Polizeiwagen, der Interpol und so weiter. Er hat gesagt, das Aussehen macht alles, hauptsächlich visuell, der außerhalb passt, dann fallen die Leute drauf rein. 1,5 Jahre hat er gelebt wie ein König, hat alles gehabt, war steinreich. Kaum waren die 1,5 Jahre vorbei, hat ihn die Polizei ins Gefängnis mitgenommen. Ich sage, wir sehen, wie der Teufel sich ganz genau an diese Abmachung hält. 1,5 Jahre wäre König und nachher hast es los. Gut, für ihn war es das Glück, weil im Gefängnis hat er sich bekehrt, hat er sich taufen lassen und jetzt heißt dann weiter, in diesem Zeugnis von ihm nach 20 Jahren Gefängnis, das ist dann die Gegengabe, Nebenwirkung von diesem Tauschhandel, nach fast 20 Jahren Gefängnis, bemüht er sich jetzt ein Haus zu öffnen in seiner Stadt, um jungen Menschen zu helfen, die mit dem Gefängnis Probleme haben oder aus dem Gefängnis rausgekommen sind. Wir sehen, selbst hier kann Gott die Sachen zum Guten führen, aber es geht leider nicht immer so gut aus. Immer wieder hören wir, wie leider die Sachen sehr schlecht ausgehen können. Deswegen heißt wirklich Finger weg vom Esoterik, Finger weg vom Okkultismus. Und sucht man nicht einen Gott, der unsere Grundbedürfnisse unbedingt erfüllen muss, und wenn er es nicht tut, dann gehen wir zum Heiler, zum Wahrsager, zum Spiritisten, zum Schamanen und. Das heißt, zum Teufel, verkaufen unsere Seele, damit wir unsere Grundbedürfnisse gestillt bekommen. Also aufgepasst, wie gesagt, wenn jemand sowas passiert ist, jetzt nicht verzweifeln. Jesus wartet immer wieder auf dieses verlorene Schäflein. Gehen wir zu Jesus, zur Heiligen Beichte, bitten wir ihn um Verzeihung für all das, was passiert ist, und beginnen ein neues Leben. Sagen, Jesus, du versprichst uns, alles wird uns dazugegeben, wenn wir dein Reich suchen, wenn wir dich suchen, wenn wir uns bemühen, nach deinen Worten zu leben. Jesus, ich vertraue auf dich. Ein Loblied, um Jesus zum Loben und zum Preisen.
Lied Nummer 36.
Thank you.
Wer ist mein Gott? Ist mein Gott wirklich Jesus Christus? Oder ist er doch was anderes? Ich sage, wir dürfen immer wieder prüfen, was beunruhigt mich am meisten, was beschäftigt mich am meisten, und was kreisen meine Gedanken. Das heißt, wie gesagt, das goldene Kalb, wenn ich mit Erschrecken jeden Tag die Aktienkurse anhöre oder lese, da heißt mit Erschrecken feststelle, dass meine Aktien vielleicht schon wieder gefallen sind, also wir Brüder überhaupt keine Aktien. Oder das gleiche mit dem Goldkurs. Oder ist für mich das Wichtigste, jeden Tag die Karten zu lesen, was dieser Tag heute bringen soll, und vielleicht Horoskope zu lesen oder die Sterbenden zu befragen oder zu pendeln. Weil ich nicht Gott vertraue, Jesus Christus, sondern ich muss die Zukunft der unbedingt selber rauskriegen. Und wie gesagt, auch hier aufpassen, das ist keine ungefährliche Sache, weil der Teufel kann uns festlegen durch den Okkultismus. Deswegen auch Wahrsagerei so gefährlich, weil es sind wirklich Flüche, die wir uns dann zuziehen. Und so kommt es immer wieder vor, dass gerade solche Festlegungen, solche Flüche dann auch wirklich eintreten. Und dann kann es sehr gefährlich werden. So wirklich auch hier, wenn sowas passiert ist, wenn man Wahrsager war, wenn man bei Kartenlegen war und so weiter und so fort, beichten, Gott um Vergebung bitten und kundige Priester bitten, dass sie diese Flüche lösen mögen. Das ist ja das Schöne, sagt Jesus, betet uns die Erlösung an, immer wieder als Geschenk. Der Priester darf stellvertretend für Jesus in seinem Namen die Sünden lossprechen, die die Menschen beichten. Der Priester darf auch mit dieser Macht Jesu Bindungen lösen, Flüche lösen. Beispiel Pater Bernhard Wosicki ist ja bekannt im Heiligen Kreuz, total belagert von diesen Menschen. Die wissen, der Priester hat von Gott diese Macht bekommen. Also, ich sage, wenn es jemand passiert ist, dass er anderen Göttern nachgelaufen ist, soll er bitte nicht verzweifeln, sondern einfach sich an diese Priester wenden, die sich auskennen und die helfen, diese Bindungen wirklich zu durchtrennen und damit das Herz oder die Seele, die man vielleicht sogar verkauft hat für irgendein irdisches Glück, für irgendeinen irdischen Gewinn, dass man die Seele wieder zurückbekommt, die man dem Satan verkauft hat. Ich sage, der Priester hat diese Macht, natürlich ganz schlimm ist es, wenn jemand sich dem Satan geweiht hat, sogar im Satanismus, dann sind es die wenigen Fälle, wo man dann wirklich einen Exorzisten braucht, wenn diese Seelen ist der Böse dann nicht so schnell los. Ich sage auch hier, gibt es Hoffnung für diese Menschen, aber es kann dann etwas länger dauern. So ein Exorzist gesagt hat, für einen Fall hat er 6 Jahre lang beten dürfen für eine Person, die Monat für Monat gekommen ist, bis diese Person dann ganz frei gewesen ist. Ich sage auch hier besteht Hoffnung, aber je weiter man weg war, umso schlimmer man dabei war, seine Seele zu verkaufen, um irdischen Gewinn, Macht oder Glück zu bekommen, umso schwieriger kann dann die Rückkehr sein. Aber jetzt kommen wir zum richtigen Gottesbegriff. Was auch der Papst Benedikt uns immer wieder betont in seinen Schreiben, in seinen Ansprachen, was der Glaube eigentlich sein sollte. Nicht der Glaube an ein höheres Wesen, nicht der Glaube an eine Schwingung, an eine Energie, nicht der Glaube an irgendeine Kraftquelle, einen Fels wie unseren Hafnerberg, wo manche Menschen zu mystischen Plätzen pilgern, weil sie denken, dieser Fels, dieser Stein hat mystische Kräfte und vergessen, dass eigentlich die wahren mystischen Kräfte im Tabernakel sind bei Jesus Christus, der uns wirklich heilen will und heilen kann. So ganz wichtig im Glauben ist kein Aberglaube, sondern die lebendige, persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das entscheidet alles. wie wir schon von Jesus gerade gehört haben, sorgt euch zuerst um das Reich Gottes, um den Kontakt, um diesen liebenden, vertrauten Kontakt mit Jesus Christus, und alles andere wird euch dazugegeben werden. Alles andere, was wir wirklich brauchen zu unserem Leben. Alles andere, was Jesus weiß, als gut ist für uns. Wenn er weiß, es ist nicht gut, wenn ich jetzt einen Porsche bekomme, dann wird mir Jesus auch keinen Porsche geben. Jesus weiß, was wirklich gut ist für meine Seele. Und er wird nicht nur mein Glück hier auf der Erde sehen, das er auch schenkt, sondern vor allem das Glück, das ewige Glück im Himmel. Das ist unsere Heimat, das ist unser Weg, was uns immer wieder im Wohlstand verloren gegangen ist, wo wir wirklich ein Reich auf dieser Erde aufgebaut haben, im Wohlstand, und im Himmel fast vergessen haben. Na, die älteren Menschen dann auch immer wieder, die den Gedanken an das Sterben verdrängen, nicht an Sterben denken, weil ich denke, es ist was Furchtbares. Dabei sagt doch Jesus so schön, gerade über das Sterben, dass wenn er die Wohnung für uns vorbereitet hat, kommt er wieder und holt uns zu sich, damit auch wir dort sind, wo er ist. Und schauen wir auf ihn, auf Jesus Christus, auf unseren Gott. Er kam auf diese Erde und er hat alles in der Hand gehabt. Er hätte sagen können, liebe Leute, jetzt will ich erstmal hier schön leben, 80, 90 Jahre, und dann lasse ich mich vielleicht noch kreuzigen für euch, muss ich euch ja erlösen, das ist meine Aufgabe, meine Mission, aber jetzt lebe ich erstmal 80, 90 Jahre schön auf dieser Erde. In allen Saus und Braus, in allen Luxus, die beste Villa, das schönste Schloss, gehört natürlich mir als Gott. Wir wissen, so hat Jesus nicht gedacht. Er kam in einem Stall auf die Welt, in Bethlehem. Er war in einer armen Familie, wo er aufgewachsen ist. Noch später sagt er, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester, und der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen soll. Also wir sehen hier, dass Jesus Christus uns zeigt, dass ganz andere Dinge wichtig sind. Vor allem unser Ziel, der Sinn des Lebens, kann ich auch aus dem Katechismus gleich zitieren, die erste Frage, wozu sind wir auf der Erde? Also was ist der Sinn unseres Lebens? Jukat Nummer 1, wir sind auf der Erde, um Gott zu erkennen und zu lieben, nach seinem Willen das Gute zu tun und eines Tages in den Himmel zu kommen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Also, dass wir jetzt schon diese Freude erfahren dürfen, die nur Gott, die nur Jesus Christus uns schenken kann. Dass wir mit dieser Freude, mit diesem Frieden leben dürfen, in diesem Leben. Egal, ob wir arm oder reich sind. Das ist das Allerwichtigste. Dass in unserer Seele bereits jetzt Jesus Christus anwesend ist. Und wenn er da ist, dann ist jetzt bereits der Himmel in uns. Und dann, mal kommen, was kommen mag, er ist da. Er führt mich durch alle Ereignisse meines Lebens. Und dann, wenn ich dann sterben darf, weiß ich, es ist keine Katastrophe. Es ist ein Hinübergehen in das herrliche Himmelreich, das Jesus für uns vorbereitet. Der heilige Paulus sagt, es ist so wunderbar, dass es keinem Menschen je in den Sinn gekommen ist, kein Auge es gesehen hat, kein Ohr es gehört hat, das Wunderbare, das Herrliche, das Gott vorbereitet hat für all diese, die ihn lieben. Und dann schauen wir auf den heiligen Paulus, er hat einen Blick hineinwerfen dürfen in den Himmel, und was war die Folge davon? Er ist verrückt geworden, in Anführungszeichen, verrückt für Jesus Christus. Für ihn war das Allerwichtigste, nur alle Menschen das beizubringen. Liebe Leute, das Allerwichtigste ist der Glaube an Jesus Christus. Das Allerwichtigste ist, gerettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Das ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus, verändert unser Leben ganz und gar. Zum einen dieser Friede, diese Freude, dieses Glück in unserer Seele, das wird nur bei Jesus finden können. Und dann auch diese Kraft, die er uns gibt, auch wenn manche, wie zum Beispiel die heilige Anna Schäffer, die vor kurzem heilig gesprochen worden ist, 25 Jahre schwer leiden müssen. 25 Jahre lang war sie ins Bett gefesselt, nachdem sie als junges Mädchen in den Waschlauge gefallen ist und es für sie keine körperliche Heilung gab. Aber das Schöne bei ihr war, sie hat Jesus im Herzen gehabt und hat so eine Freude, so einen Frieden ausgestrahlt, dass viele gesunde Menschen zu ihr gekommen sind, um ihre Hilfe, um ihr Gebet zu bitten. Persönliche Beziehung zu Jesus Christus, wie gesagt, ist unwahrscheinlich wichtig. Hier ein paar Beispiele, zwei Beispiele aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe früher schon erzählt von meiner Schwester, die Brustkrebs gehabt hat. Das ist schon über 10 Jahre her. Es war wirklich im Stadium, der war sehr gefährlich, schon sehr groß. So menschlich gesehen waren keine großen Hoffnungen mehr da für sie. Aber was ich dann erlebt habe, besonders bei ihr, dass wirklich, wie sie es dann auch ihrem Arzt gesagt hat, der Glaube an Jesus Christus ihr sehr viel geholfen hat. Ganz kurz die Punkte, was ich beobachtet habe. Das erste, allerwichtigste für sie, war die Krankensalbung. Als sie ins Krankenhaus kam, sie ganz niedergeschlagen war, ganz deprimiert war, unglücklich, weil es kam ganz plötzlich diese Feststellung vom Arzt, sofort auf den Operationstisch, es ist schon fast zu spät, 17 Lymphknoten schon gestreut, die Metastasen und so weiter und so fort. Es war kein gutes Bild. Aber die erste wichtige Erfahrung für mich, auch als Priester, die Kraft der Krankensalbung. Krankensalbung ist ein Sakrament. Es heißt, es ist die direkte Wirkung von Jesus Christus in der Krankensalbung. Es ist kein Segen, kein Sakramentalien, sondern ein Sakrament. Das heißt, Jesus Christus, der zu diesem Kranken kommt, der die Hände auflegt, der mit dem Öl die Salbung schenkt. Jesus schenkt uns Erlösung. Jesus schenkt uns Heilung. Jesus schenkt uns die Kraft. Besonders in der Krankensalbung dürfen wir es immer wieder erfahren, was für eine Kraft dahinter steckt. Das Erste, was ich erfahren habe bei meiner Schwester, dann immer wieder bei den Menschen sehen durfte, denen ich die Krankensalbung erteilen durfte. Dann das Nächste war ihre Einstellung. Sie hat gesagt, ich fürchte mich nicht zu sterben, ich glaube ja an Gott. Aber ihre Bitte war trotzdem, Herr, wenn es möglich ist, lass mich doch noch etwas leben, weil ich habe 4 kleine Kinder, die Mama brauchen. Jesus hatte wirklich ein Wunder gewirkt, sondern wenn ich die vielen Krebskranken denke, muss ich jetzt nach über 10 Jahren sagen, ja, sie hat wirklich sogar ein doppeltes Wunder erlebt. Weil zuerst ihr Kind, Fabian, mit 3 Jahren, hat er Knochenkrebs gehabt. Er ist jetzt schon um die 20 Jahre, auch er hat den Krebs überlebt. Meine Schwester ist schon nach 10 Jahren, hat den Krebs überlebt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, es war wirklich ein Wunder. Aber sie hat mitgewirkt an diesem Wunder. Das Erste war ihr Glaube an Jesus. Monat für Monat bin ich zu ihr gefahren, Monat über Monat haben wir gesprochen über den Glauben an Jesus, die lebendige Beziehung zu Jesus. Ich sage, darüber hat sie auch Zeugnis abgelegt bei ihrem Arzt, das bestätigt hat, ja, die Menschen, die an Jesus glauben, werden viel schneller wieder gesund wie die anderen. Der andere hat es als Lektüre gehabt, der Glaube vom Diener Gottes Niklaus Wolf von Rippertschwand. Es ist auch eine CD darüber da. Er ist auch mein ständiger Begleiter. Ja, der Niklaus Wolf kann uns helfen, diesen lebendigen Glauben an Jesus wirklich immer mehr zu entfachen, weil unser Glaube immer wieder zu klein ist. Dann das Nächste, was sie getan hat, war die Aufarbeitung tiefste Verletzungen aus der Vergangenheit. Sie war bei Heilungsexerzitien, hat er wirklich fest daran gearbeitet, diesen Menschen zu vergeben, die sie am meisten, am tiefsten verletzt haben. Ganz wichtig, die Vergebung, damit die Blockaden weggehen, die Blockaden, die Heilung oft aufhalten. Und das Dritte noch, bei meiner Schwester, war der Lobpreis, so wie wir heute so wunderbar der Familie Obermann und ihrem Team den Lobpreis machen, so war das auch ihr ständiger Begleiter. Ständiger Lobpreis. sie mir später erst erzählt hat, sie hat einen kleinen Walkman dabei gehabt, hat ständig Lobpreislieder gehört, ständig Lobpreis, 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 Gott loben und preisen. Und nicht, lieber Gott, bitte, 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 mach mich gesund, sondern ständig dieser Lobpreis. Und sie hat es geschafft. Wie gesagt, es ist ein Wunder. Wenn dann die Menschen denken, ja, auch ich will dieses Wunder, Gott weiß, was das Richtige ist, Gott weiß, was für unsere Seele das Beste ist. Ich habe noch ein zweites Beispiel von einer lieben Bekannten, der Roswitha, die gestorben ist an Krebs. Als wir es zum ersten Mal gesehen haben, habe ich ihr zuerst sofort gesagt, ja, wir sind ja Christen, wir brauchen keine Angst haben vor dem Sterben. Das Erste, was wir tun wollen, wir wollen uns auf das Sterben vorbereiten. Hat sie sofort gesagt, ja, ich bin bereit. Und dann, als wir das gemacht haben, haben wir gesagt, so, und jetzt beten wir für die Gesundheit. Auch sie hat fest geglaubt, auch sie hat die tiefsten Verletzungen aufgearbeitet. Auch sie hat ein Wunder erlebt, aber ganz anderer Art. Ein persönliches Wunder in ihrer Familie, wie das sie mir dann berichtet hat. Gott hat ihr sogar eine kurze Phase der Gesundheit geschenkt, aber dann, denke ich, nach ungefähr einem Jahr ging sie zur Untersuchung ins Krankenhaus und sie hat niemand gesagt, was los ist. Nur den ganz kleinen Enkelkindern hat sie gesagt, sie geht zu Jesus. Die Kinder haben es gewusst, die Familie nicht. Als sie im Krankenhaus war, hat ihre Tochter ganz fest gebetet. Wenn ich jetzt richtig erinnere, da war es ungefähr so, dass sie einen Rosenkranz nach dem anderen gebetet hat und dann plötzlich dieses Bild vor sich gesehen hat, wie Jesus ins Krankenhaus hereinkommt. Sie streckt ihm die Arme entgegen. Jesus kommt zu ihr und nimmt sie mit in den Himmel. Und dann wenig später kam wirklich die Nachricht, ja, die Mama ist gestorben. Und ihr letztes SMS, das sie mir geschrieben hat auf die Frage, ja, wie geht es Ihnen? Dann war ihr letztes SMS ungefähr diese Worte, ich fürchte mich nicht, ich liebe Jesus so sehr. Und Jesus hat sie heimgeholt. Ich denke, dass jetzt vom Himmel aus ihrer Familie sicher auch sehr viel helfen wird. Wie gesagt, das Allerwichtigste ist diese lebendige Beziehung zu Jesus. Der wirklich unser Glück will, wirklich, dass wir froh und glücklich sind. Aber uns immer wieder daran erinnert, liebe Leute, denkt daran, nicht die Erde hier ist das Wichtigste. Ich habe ja auch nur 33 Jahre gelebt auf dieser Erde, könnte Jesus sagen. Deswegen fürchte dich nicht, wenn ich komme und dich mitnehmen will in die Ewigkeit, in die ewige Heimat. Denken wir da an viele klinische Tote, die nach ihrem klinischen Tod immer wieder berichten, wie schwer es ihnen gefallen ist, zurückzukehren auf diese Erde. Wie schwer. Ja, auch unser lieber Mitbruder, der Bruder Markus, es erzählt hat, dass es überhaupt nicht gefreut hat, als der Arzt ihn wiederbelebt hat, dass er wieder aufgewacht ist. Dort war es so schön. Also wir dürfen auch hier immer wieder unseren Glauben stärken an die Ewigkeit. Und Jesus ganz fest vertrauen. Jesus, du weißt, was das Allerbeste für mich ist. Wenn ich noch notwendig bin auf dieser Erde, für die Kinder, für die Enkelkinder, für meine Familie, dann gib mir noch Jahre dazu. Wir kennen auch ein Beispiel aus dem Alten Testament, wo der König Hiskia am Sterben war, dann zu Gott gefleht hat und dann kam der Prophet zu ihm und hat gesagt, ja, Gott hat deinem Leben noch 10 Jahre dazugegeben. Gott weiß, was wirklich gut ist für uns. Und weil Gott weiß, was gut ist für uns, dürfen wir immer wieder auch um die Gesundheit bitten. Die Gesundheit zuerst unserer Seele und dann die Gesundheit unseres Körpers. Hören wir doch gerade auch aus dem Markus-Evangelium, 6. Kapitel. Und immer, wenn Jesus in ein Dorf oder eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Nochmal wiederholen dieses schöne Zitat. Immer wenn Jesus in ein Dorf oder eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Auch wir dürfen immer wieder, so wie es in diesem Lied so schön heißt, den Saum des Gewandes Jesu berühren. Jesus, der hier gegenwärtig ist in der Heiligen Hostie, mit unserem Glauben. Jesus, ich glaube, ich will glauben. Du weißt, was das Beste für mich ist. Heile mich, heile meine Seele und heile auch meinen Körper. In dieser persönlichen Beziehung zu Jesus ist also ganz wichtig, dieses vertrauensvolle Gespräch mit ihm, mit unserem Heiland. Ich möchte dazu die Worte vorlesen, zitieren, die Jesus der Heiligen Schwester Faustine dazu gesagt hat. Es freut mich außerordentlich, dass du mir deine Befürchtungen nennst. Sage mir alles so offen und menschlich. Du bereitest mir damit große Freude. Ich verstehe dich, denn ich bin Gott-Mensch. Das heißt Gott und Mensch. Und diese offene Sprache deines Herzens ist mir lieber als Hymnen mir zur Ehre gedichtet. Wisse, je aufrichtiger deine Sprache, desto mehr ziehst du mich zu dir. Wir hören, wie Jesus gerade dieses Herzensgebet wünscht von uns. Wir brauchen da nicht die schönsten Gebete suchen, die in irgendeinem schönen Gebetsbuch finden. Nein, wir dürfen wirklich so beten, wie wir es im Herzen haben, wie wir es in den Psalmen immer wieder finden. Wo es dann zum Beispiel auch heißt, Gott, warum schläfst du? Steh endlich auf! Oder wo es dann heißt, mit meinem Gott werde ich Mauern überspringen. Oder wo es heißt, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm, er wird es fühlen. Wir dürfen wirklich so zu Gott sprechen, wie wir es im Herzen haben. Er liebt uns. Und wenn dieser Lobpreis schon so eine Kraft hat, den wir immer wieder singen, was für eine Kraft hat dann gerade auch dieses Herzensgebet. Für manche, vielleicht mit dem Herzensgebet noch Schwierigkeiten haben, gibt eine schöne Anleitung vom heiligen Antonius Maria Claret. Das kleine Bildlein liegt auch draußen auf. Eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten. Wie wichtig ist es, dass wir nicht hierher kommen und sagen, so lieber Gott, du brauchst jetzt meine Leistung. Also ich leg los. Ersten Rosenkranz, zweiten Rosenkranz, dritten Rosenkranz, vierten Rosenkranz. Ich habe es schnell geschafft, 1,5 Stunden bin ich fertig mit 4 Rosenkränzen. Lieber Gott, jetzt bist du zufrieden mit mir, jetzt habe ich viel geleistet. Nichts gegen das Rosenkranzgebet. Rosenkranzgebet ist von der Mutter Gottes gewünscht, aber nicht dieses Leistungsdenken. Rosenkranzgebet ist umso schöner, erfahre ich immer wieder, wenn wir uns Zeit lassen dafür. Wenn ich wirklich mit diesen Worten des Engels oder mit der Heiligen Elisabeth die Mutter Gottes grüße, wenn ich wirklich diese Geheimnisse betrachte, muss sagen, am meisten gibt mir der Rosenkranz dann, wenn ich ihn alleine ganz langsam bete, am besten mein Auto fahren, dann dauert ein Rosenkranz fast 1 Stunde bei mir. Aber was für Kraft dann dahinter ist, ist unglaublich. So eine Kraft. Und wenn wir ein Leistungsgebet machen, zack, 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 lieber Gott, jetzt habe ich noch 10 Gebetszettel, die ich dir vorlesen muss, bist du zufrieden mit mir? Hoffentlich ja, wenn nicht, sonst komme ich in die Hölle, wenn ich irgendein Gebetchen jetzt weglasse. Leistungsdenken. Und was passiert in unserem Leben? Fast nichts. Vielleicht statt 1000 Rosenkränze täglich 1 Rosenkranz wirklich als Herzensgebet sich vornehmen. Oder statt 1000 Gebetszettel abzulesen, anfangen, das Herzensgebet zu pflegen zu Jesus. Zum Beispiel hier die Fragen, wo der heilige Antonius Maria Claret in den Mund Jesu legt. lebt, musst du mich für jemand um etwas bitten. Und für dich brauchst du für dich nicht irgendeine Gnade? Trägst du gerade einen Plan mit dir herum? Fühlst du dich vielleicht traurig oder schlecht gelaunt? Und hast du mir nicht vielleicht irgendeine Freude mitzuteilen? Und zu Ende noch, willst du mir nichts versprechen? Es waren jetzt nur die Überschriften, oder jede Überschrift waren dann verschiedene Anregungen für unser persönliches Gebet. Ganz wichtig, aufhören mit dem Leistungsgebet. Dahinter ist ein falsches Gottesbild. Das Bild von einem Gott, der uns auf unsere Leistung pocht. Und wehe, wir tun es nicht, dann ist er böse. Dann wendet er sich von uns ab, dann will er von uns nichts mehr wissen. Wehe, wenn ich irgendein Gebet auslasse. Wehe, wenn ich bei der Novene einen Tag vergessen habe. Ja, dann wird Gott mir schon nicht die Hilfe nicht mehr schenken. Falsches Gottesbild. Gott, der die Leistung braucht, um mich beschenken zu können. Er schenkt mir alles umsonst. Er ist da, bevor wir ihm irgendwas geben können, ist er da. Aber er wartet auf meine Liebe. Er wartet auf meine Zeit, dass ich da bin, dass ich mit ihm rede wie ein kleines Kind. Oder auch, bekannt, der Bauer vom heiligen Pfarrer von Ars. Nur das Schauen auf ihn. Ich schaue auf ihn, er schaut auf mich, war die Antwort vom Bauer, vom Pfarrer von Ars, als ihn gefragt hat, du gehst jeden Morgen vor deiner Arbeit auf dem Feld noch in die Kirche, was betest du da die ganze Zeit? Ja, ich schaue auf ihn, er schaut auf mich. Wunderbares Gebet. So kann Jesus uns erfüllen, so kann er mit seinem Frieden, mit seiner Freude, mit seiner Kraft in unser Leben kommen. Noch ein letztes Wort, auch zu diesem Gebet. Wenn es auf dieses Schauen zu Jesus geht, habe ich auch immer wieder empfohlen, gerade den Menschen, die voll im Stress drin sind, und wer von uns ist nicht im Stress, besonders dann, wenn man im Ruhestand ist, wo man sich ausruhen könnte. Meine Elternzeit ist auch ab und zu, jetzt seid ihr im Ruhestand, jetzt könnt ihr sich ausruhen von wegen, da muss geschafft werden und was alles, ja, umgeräumt werden, kaum Ruhe da. Ganz wichtig, in diesem Stress des Alltags, immer wieder diese Ruhe suchen bei Jesus. Ich mache es auch immer wieder, gerade dann, wenn ich nicht mehr kann, wenn mich alles aufregt und ich merke, ich könnte jetzt jedem, was weiß ich, was sagen, dann ist höchste Zeit ganz schnell, bei uns ist es einfacher, in die Hauskapelle und dann bei Jesus sein. Nur bei ihm sein, keine Gebete runterlesen, nichts, nur bei ihm sein. Kommt man davor wie ein Esel, dem alles auflädt, und der Esel will irgendwann nicht mehr, wird er störrisch, sagt, ja, ich bleib stehen, mach nichts mehr. Da muss der Esel ganz schnell zum Ort, wo er alles abladen kann. Und dieser Ort ist unsere Gebetsecke, ist die Kapelle, ist die Kirche. Wie oft haben mir das Leute auch bestätigt, ihr Wohltun, das ist nur dort in der Kirche einen Augenblick zu sitzen, auf Jesus zu schauen, ihm alle Lasten abzugeben. Alles, was uns bedrückt, alles, was uns quält, alle Krankheiten, alles, alle Leid, immer wieder Jesus abgeben. Ich denke, dass viele das Gleiche erfahren können, wie auch ich immer wieder erfahren darf. Ich gehe als anderer Mensch von Jesus weg, weil Jesus dann in mir wieder ist. Im ganzen Stress, immer wieder es eben passieren kann, dass ich Jesus aus den Augen verliere, dass ich mich von Jesus sogar vielleicht trenne durch eine Lieblosigkeit, durch eine Hass, durch einen Ärger. Und dann, wenn ich mich zu Jesus zuwende und ihm die Lasten abgebe, kann er ja wieder zu mir kommen mit seinem Frieden und mit seiner Kraft. Und dann geht alles plötzlich viel schneller und viel besser, auch wenn dann vielleicht gerade in diesem Augenblick, wenn man bei Jesus ist, der Gedanke kommt, ja, du müsstest jetzt noch 1000 Sachen machen, sie nicht rausbringen lassen. Sagt nicht jeder, kann in die Kirche gehen, aber jeder kann zu Hause kleine Gebetsecke einrichten, im Kreuz, Mutter Gottesbild, eine Kerze anzünden, wo er sich immer wieder zurückziehen kann. Besonders dann, wenn es nicht mehr geht, wenn man alles aufregt, weil man einfach nicht mehr kann. Und so wollen wir Jesus alles anvertrauen, besonders auch in der Heiligen Messe. der jetzt ganz besonders in diesem Glaubensjahr feiern will, als Sühnemesse zur Tilgung der Sünden, der Glaubensabkehr. Also jeder darf dann besonders in diese Heilige Messe, wie gesagt, Heilige Messe ist unendlich groß, ist der Kreuzestod Jesu selber, das Kreuzesopfer selber. Da können wir alle 200 Intentionen mit hineinnehmen, die ihr alle habt. Dürfen wir alles hineinlegen, legen wir heute besonders hinein in unserem Leben, jegliche Abkehr von Jesus Christus, durch vielleicht Aberglauben, durch dieses ständige Drehen um Reichtum, Geld, Gold, Aktien, legen wir alles mit hinein, alle Esoterik, wo wir vielleicht reingerutscht sind oder vielleicht sogar Okkultismus, legen wir alles hinein, geben wir Jesus alle Schuld auf den Altar. Es ist ja so wunderbar, bei jeder heiligen Messe, diese Verwandlung, dieses Wunder, alles Schlimme, alles Böse, alle Schuld, alles geben wir Jesus ab. Er nimmt es auf sich, nach Golgotha, aufs Kreuz. Und bei der Heiligen Kommunion schenkt er uns, wie es im ersten Hochgebet heißt, allen Segen des Himmels und alle Gnade und allen Segen des Himmels. Also ein unwahrscheinlicher Tausch, wenn wir das begreifen würden, was der Heilige Messe ist. Ich denke, wir würden versuchen, keine Heilige Messe, wo wir dabei sein könnten, auszulassen. Ja, es ist wirklich ein Tausch. Aus Fluch wird Segen, aus Krankheit wird Heilung. Da singen wir jetzt das Loblied und ziehen gemeinsam in die Kirche.
Nummer 553.